Morgen, liebe Geschwister. Der Predigttext ist lang. Ich habe mich enorm lang damit beschäftigt oder hat mich ziemlich mitgenommen. Ich kann den Text nicht ausloten, aber ihr werdet es jetzt ausbaden. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Ja, Alex hat es schon gesagt, heutiger Sonntag, Judika, leitet sich vom Beginn des Psalms 43 ab. Judica me Deus, schaffe mir Gott Recht und führe meine Sache wider das treulose Volk und errette mich vor den falschen und bösen Leuten. Etwa seit dem 8. Jahrhundert beginnt an diesem Sonntag die eigentliche Passionszeit. Und an diesem Sonntag wird ganz besonders das Leidensgeschehen Jesu in den Mittelpunkt gerückt. Und deswegen trägt dieser Sonntag auch den alten Namen Dominica Passionis, also Passionssonntag. Der Sonntag Judica betont den Gehorsam Jesu. Und auf dem Weg zum Kreuz erkennen wir, dass Jesus alle Schmach, die ihm zugefügt wurde, ganz geduldig ertragen hat. Es wird deutlich, dass von uns das Gleiche gefordert wird, wenn wir einen Platz an Jesu Seite haben wollen. Wir lernen immer wieder, dass wir das nicht schaffen. Wir sind dankbar, dass Jesus Christus durch sein Opfer unser aller Heil bewirkt hat. Unser Perikopentext ist aus dem Johannesevangelium. Die Predigt schließt unmittelbar an Holgers Überlegungen von vor 3 Wochen. Da war der Sonntag Reminiscere. Das Johannesevangelium hat ganz viele Besonderheiten, der Holger hat das deutlich gemacht, und es unterscheidet sich dadurch von den Synoptikern. Johannes verwendet vielfach existenzielle Gegensatzpaare, Licht, Finsternis, Leben, Tod, Geist, Fleisch, Erde, Himmel, richten, retten, Wahrheit und Lüge. Besonders eindrücklich bezeugt Johannes die Herrlichkeit und das Geheimnis Jesu. Jesus ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Zu den Merkmalen der johannäischen Christologie gehören die Ich-Bin-Worte. Sie stehen in deutlichem Bezug zu der alttestamentlichen Selbstvorstellung Gottes, dem Yahweh, ich bin, der ich bin. In den Ich-Bin-Worten ist Jesus Weg, Wahrheit, Auferstehung, Leben, Brot, Licht, Tür, Weinstock, guter Hirte. 7 Ich-Bin-Worte und dann gibt es noch ein verkapptes 8. Da werde ich nachher noch drauf eingehen. Das Johannesevangelium scheint die Kenntnis der Synoptiker vorauszusetzen. Es wurde für griechischsprachige Judenchristen der Diaspora geschrieben. Diese kennen die Heiligen Schriften fast nur noch aus der Septuaginta, dem griechischen Alten Testament. Die Judenchristen kennen den mosaischen Glauben sehr gut, auf Griechisch. Diese Judenchristen stehen in der hellenistischen Geisteswelt. Und sie kennen auch die hochentwickelte griechische Philosophie. Johannes schreibt in seinen berühmten Einsetzungsworten in Johannes 1,1 En arche en ho logos. Im Anfang war das Wort. Logos. Schwer zu übersetzen. Goethe macht im Faust Weltliteratur daraus. Ich zitiere, wir sehnen uns nach Offenbarung, die nirgends würdiger und schöner brennt als in dem Neuen Testament. Mich drängt's, den Grundtext aufzuschlagen, mit redlichem Gefühl einmal das heilige Original in mein geliebtes Deutsch zu übertragen. Geschrieben steht, im Anfang war das Wort. Hier stock ich schon. Wer hilft mir weiter fort? Ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen. Ich muss es anders übersetzen. Wenn ich vom Geiste recht erleuchtet bin, geschrieben steht, im Anfang war der Sinn. bedenke wohl die erste Zeile, dass deine Feder sich nicht übereile. Ist es der Sinn, der alles wirkt und schafft? Es sollte stehen, im Anfang war die Kraft. Doch auch indem ich dieses niederschreibe, schon warnt mich was, dass ich dabei nicht bleibe. Mir hilft der Geist, auf einmal sehe ich Rat und schreibe getrost, im Anfang war die Tat. Das sagt Dr. Faust kurz vor seiner Begegnung mit Mephisto, des Pudels Kern. Über den vielschichtigen und schimmernden Begriff Logos macht der Evangelist Johannes das Christentum an die griechische Philosophie anschlussfähig. Und in unserem heutigen Text geht es um eine hochphilosophische Frage. Es geht um die Wahrheitsfrage. Was ist Wahrheit? Die griechische Philosophie hatte sich bis zur Zeitenwende vom Idealismus der Platoniker zum Skeptizismus des Aristoteles und später der Stoiker entwickelt. Die Platoniker wissen, dass es eine Wahrheit gibt. Sie ist zwar schwer zu erkennen, aber es gibt sie. Die Skeptiker wie Gorgias und Protagoras hinterfragen, ob Menschen tatsächlich Wissen über die Welt erlangen können und stellen die Grundlagen von Wissen, Überzeugungen und Wahrheit in Frage. Was ist Wahrheit? Epikureer und Stoiker kommen zu gegensätzlichen Erkenntnissen, wobei die Stoiker an die göttliche Vernunft glauben, die auch sie mit dem Begriff Logos bezeichnen. Das ist zur Zeit Jesu Stand der Philosophie. Der antike Zweifel an der Wahrheit wurde unter anderem von David Hume zum modernen Skeptizismus weiterentwickelt. Der heute vorherrschende Konstruktivismus verneint jede Realität, also jede Wahrheit. Es gibt keine Wahrheit. Letzter Stand der Wahrheitsfrage ist Bullshit. Nicht Wahrheit, sondern Bullshit. Das ist die Situation heute. Wieso dieses ordinäre Wort? On Bullshit ist der Originaltitel eines wegweisenden Essays des amerikanischen Philosophen Harry G. Frankfurt. 1986 geschrieben, wurde er 2005 zum Bestseller. Seither kennen wir den Begriff und arbeiten auch ständig damit. Wir kennen nicht die philosophische Grundlage, die damit verbunden ist. Frankfurt beschreibt Bullshit als eine bestimmte Art von Gerede, das im Gestus hochtrabend, inhaltlich aber leer ist und einer Wahrheitsprüfung nicht standhält. Frankfurt entfaltet den Gedanken, dass wir in unserer Kultur ständig von Bullshit umgeben sind, besonders in der Werbung und in der Öffentlichkeitsarbeit, etwa von Parteien und Politikern in Meetings oder in den sozialen Netzwerken. Bullshit wird unvermeidlich dann hervorgebracht, wenn Menschen über Dinge sprechen, von denen sie nicht genug verstehen. Wenn Faktenkenntnisse fehlen, wenn Fachkenntnisse fehlen, dann entsteht unausweichlich Bullshit. Als Quintessenz von Bullshit bestimmt Frankfurt die vollständige Gleichgültigkeit des Bullshitters gegenüber der Wahrheit. Den Bullshitter interessiert es nicht, ob seine Aussagen wahr oder falsch sind. Er versucht nicht einmal, eine sorgfältige Beschreibung der Realität zu geben. Dies führt unglücklicherweise zur weit verbreiteten Annahme, man könnte unmöglich wissen, wie die Dinge wirklich sind. Weil den Bullshitter der Unterschied zwischen wahr und falsch überhaupt nicht interessiert, stellt Frankfurt fest, dass nicht die Lüge der größte Feind der Wahrheit ist, sondern Bullshit. Aufgrund der Tatsache, dass der objektive Wahrheitsbegriff verdrängt oder umgedeutet wurde, sind wir umgeben von Meinungsmüll, der eine Unterscheidung von Wahrheit und Lüge kaum mehr zulässt. Nun könnte man meinen, das wäre überhaupt nicht so schlimm, aber Frankfurt zeigt auf, dass Bullshit moralisch verwerflicher ist als die Lüge. Der Lügner hat noch Respekt vor der Wahrheit. Wer lügt, weiß, dass ihm die Wahrheit gefährlich werden könnte. Der Bullshitter interessiert sich nicht für die Wahrheit, sondern für die Durchsetzung seiner Absichten, zum Beispiel irgendwas verkaufen oder gewählt werden. Das hat in einen tiefen Vertrauensverlust und die Abkehr von dem Ideal der Wahrheit als Richtigkeit geführt. Wir wissen nicht mehr, was richtig ist. Viele Menschen, viele Jugendliche und auch viele von uns halten Wahrheit für etwas Relatives. Ja, der relativistische Denkstil konnte sich gesellschaftlich fest etablieren. Wir verspüren heute gelegentlich sogar zynische Verachtung gegenüber der Wahrheit. Die Verschiebung bei der Wahrheitsauffassung hat weitreichende Auswirkungen. Die erste Auswirkung besteht darin, dass es inzwischen Allgemeingut ist, zu meinen, es könnte keine absoluten Werte geben. Lange Vertragsbindungen oder unantastbare Werte werden suspendiert und durch kurzfristige Verträge abgelöst. Wir nehmen heute dieses Phänomen nicht nur als eine gesellschaftliche, sondern auch als eine gemeindliche Wirklichkeit wahr. Wir erleben vor unseren Augen die Umwertung aller Werte. Ich kann das jetzt hier nicht vertiefen, aber unser Alltag, der zeigt uns das täglich. Nur drei Beispiele. Man kann einen Euro nur einmal ausgeben. Sondervermögen. Eine Frau ist eine Frau. Ein Mann ist ein Mann. Gender. Ungeborenes Leben ist Leben. Fristenregelung. In den Fragen der Ethik orientiert sich unsere Gesellschaft nicht mehr an Vorgaben. Fakten, Wahrheiten, welcher Art auch immer, sind uninteressant geworden. Was ist Wahrheit? Unser Predigttext gibt Antwort. Ich lese Johannes 18, 28 bis 19, 5. Da führten sie Jesus von Kaiphas vor das Prätorium. Es war aber früh am Morgen. Und sie gingen nicht hinein in das Prätorium, damit sie nicht unrein würden, sondern das Passamahl essen könnten. Da kam Pilatus zu ihnen heraus und sprach: Was für eine Klage bringt ihr vor gegen diesen Menschen? Sie antworteten und sprachen zu ihm: Wäre dieser nicht ein Übeltäter, wir hätten ihn dir nicht überantwortet. Da sprach Pilatus zu ihnen: So nehmt ihr ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz. Da sprachen die Juden zu ihm: Es ist uns nicht erlaubt, jemanden zu töten. So sollte das Wort Jesu erfüllt werden, das er gesagt hatte, um anzuzeigen, welchen Todes er sterben würde. Gibst du mal das Bild? Da ging Pilatus wieder hinein ins Prätorium und rief Jesus und sprach zu ihm: Bist du der König der Juden? Jesus antwortete: Sagst du das von dir aus oder haben dir es andere über mich gesagt? Pilatus antwortete: Bin ich ein Jude? Dein Volk und die Hohepriester haben dich mir überantwortet. Was hast du getan? Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Aber nun ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm: So bist du dennoch ein König? Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Spricht Pilatus zu ihm: Was ist Wahrheit? Und als er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und spricht zu ihm: Ich finde keine Schuld an ihm. Ihr habt aber die Gewohnheit, dass ich euch einen zum Passafest losgebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden losgebe? Da schrien sie wiederum: Nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Räuber. Da nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurgewand an und traten zu ihm und sprachen: Sei gegrüßt, König der Juden! Und schlugen ihm ins Gesicht. Und Pilatus ging wieder hinaus und sprach zu ihnen: Seht, ich führe ihn heraus zu euch, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. Da kam Jesus heraus und trug die Dornenkrone und das Purpurgewand. Und Pilatus spricht zu ihnen: Seht, welch ein Mensch. Mit Pontius Pilatus hat die Passionsgeschichte einen weltgeschichtlichen Anker. Denn über Pilatus wird auch an anderen Quellen berichtet. Mit der Nennung gerade dieser umstrittenen Persönlichkeit im Glaubensbekenntnis wollten die Kirchenväter sich gleichsam auf einen unparteiischen Zeugen berufen. Sie wollten die historische Tatsache von Leiden und Kreuz Jesu nachweisbar machen. Der römische Ritter Pilatus aus dem Hause der Pontier war von 26 bis 36 nach Christus Präfekt des Kaisers Tiberius in Judäa, das ein Teil der Provinz Syria war. Tiberius war weder verrückt noch bösartig. Das kann man von modernen Staatschefs ja nicht immer sagen. Mit Pilatus hat Tiberius keinen Psychopathen entsandt, sondern einen gut ausgebildeten und durchsetzungsfähigen Verwaltungsmann. Das war in der unruhigen Provinz auch dringend nötig. Pilatus weiß, dass die jüdische Oberschicht gute Beziehungen zum Kaiserhaus unterhält. Seit Herodes der Große den Julius Caesar im Bürgerkrieg unterstützt hat, sind Juden beim Kaiser wohl angesehen. So ist Pilatus in seiner Amtsführung ganz Politiker. Vorsichtig diplomatisch, wo nötig, aber auch bereit zur Gewaltanwendung. Römische Magistrate sind grundsätzlich nicht zimperlich, aber da liegt Pilatus kleines bisschen drüber, ja, etwas mehr, ja, als bei römische Magistrate sind gewalttätig, aber Pilatus noch ein bisschen mehr. Und je länger seine Amtszeit, desto gewalttätiger wird er. Mit brutaler Gewalt lässt er beispielsweise eine Prozession von Samaritanern unterbinden. Das hat viele Todesopfer gefordert. Der Rat der Samaritaner führt dann nach dieser blutigen Militäraktion Beschwerde gegen Pilatus bei Vitellius, dem Legaten von Syrien. Und dieser ordnet an, dass Pilatus die Reise nach Rom anzutreten hat, um sich vor dem Kaiser zu verantworten. Er ist gefeuert. Tiberius ist kurz vor der Ankunft des Pilatus in Rom gestorben, es war im Jahre 37, und es ist unbekannt, wie das mit Pilatus weiterging, ob das zu einem Verfahren gekommen ist, und man weiß auch nicht so genau, wie sein weiteres Leben verlaufen ist. 10 Jahre hat Pilatus sein Amt ausgeübt. Das muss man als sehr erfolgreich bezeichnen. Dabei ist Pilatus nicht etwa böse, der ist pragmatisch. So ist auch die Gefangennahme Jesu im Johannesevangelium eine nüchterne militärische Operation, an der mindestens eine Manipel, also 200 Soldaten, teilnehmen. Sicher ist sicher. Der Prozess Jesu, der bei Johannes großes Gewicht erhält, ist hier dezidiert ein römischer Prozess. Frühmorgens bringen die jüdischen Gerichtsdiener Jesus zum Prätorium, dem Amtssitz des Pilatus. Sie warten draußen, wollen sich nicht unrein machen durch Betreten des Gebäudes. Das ist ein Detail, das als Ironie gedeutet wird, da sie ja im Begriff sind, mit der Anklage eines Unschuldigen eine viel schwerere Schuld auf sich zu laden. Pilatus kommt raus und fragt, worin die Schuld Jesu besteht. Er bekommt aber keine vernünftige Antwort. Pilatus schlägt deshalb vor, dass sie ihn selbst richten sollen. Sie hätten aber nicht das Recht, die Todesstrafe zu verhängen. Das ist die Antwort. In diesem Teil kommt Pilatus noch beinahe positiv rüber. Er zeigt allerdings auch die Tendenz, die Verantwortung für diesen Fall von sich loswerden zu wollen. Die erste Dialogszene zwischen Jesus und Pilatus kreist um die Frage, inwiefern Jesus ein König ist. Jesus erklärt, dass sein Reich nicht von dieser Welt ist und daher für Rom keine Gefahr darstellt. Er, Jesus, sei ein König, indem er für die Wahrheit Zeugnis ablegt. Diese Textstelle wird bisweilen als das achte Ich-Bin-Wort bezeichnet. Im griechischen Originaltext ist das ein bisschen schwierig. Ja, du sagst, dass ich ein König bin. Du sagst es. Ja, sehr problematisch. Jedenfalls bezeichnet sich Jesus hier, wenn man das mit den anderen Synoptikern vergleicht, bezeichnet sich Jesus als ein König. Ich bin ein König. Pilatus fragt, was ist Wahrheit? Der Satz wird ganz unterschiedlich gedeutet. Die Pilatus-Frage könnte eine Nichtzuständigkeitserklärung des Staates für religiös-philosophische Fragen sein. Andere Exegeten sehen Pilatus als einen von mehreren verständnislosen Gesprächspartnern des johannäischen Jesus. Ohne Bereitschaft zu glauben, entsteht keine Kommunikation. Die Haltung des Pilatus könnte auch als Ausdruck eines müden Skeptizismus gedeutet werden oder als Agnostizismus. Seine Frage könnte auch Ausdruck überlegener Toleranz sein. Oder man kann es als einen frühen Fall einer weltanschaulichen Neutralität von Staat und Verwaltung interpretieren. Johannes hat die Misshandlung Jesu, die eigentlich nach dem Urteilsspruch und vor der Hinrichtung ihren Platz hatte, nach vorne gezogen. Der Anblick des Misshandelten sollte nach Absicht des Pilatus Mitleid erwecken und die Menge von ihrem Todeswunsch abbringen. Zugleich erhält Jesus zum Spott die Insignien eines Königs. Pilatus präsentiert den misshandelten und gedemütigten Gefangenen mit den Worten, seht der Mensch, ido ho anthropos. Das soll vielleicht erbärmlich wirken, aber Jesus wird dargestellt als ein Mensch. Lamm Gottes, unschuldig. Hier endet unser Text. Wir wissen, wie es weitergeht. Die Menge sieht in Jesus den Messias-Prätendenten und fordert die Kreuzigung. Das bringt Pilatus in immer größere Ratlosigkeit. Auf weitere Fragen antwortet Jesus nicht mehr, da er den Pilatus ja schon vorher nicht erreicht hatte. Pilatus erinnert an seine Macht. Weißt du nicht, dass ich die Macht habe, dich kreuzigen und die Macht habe, dich freizugeben? Jesus antwortet darauf, dass diese Macht dem Pilatus von oben gegeben worden ist. Du, Statthalter, hast gar keine eigene Macht, sondern nur eine von oben geliehene. Das ist eine enorme Provokation. Und trotzdem will Pilatus den Jesus nicht verurteilen. Draußen ruft die Menge, dass Pilatus kein Freund des Kaisers sei, wenn er einen selbsternannten König freigebe. Denn jeder, der sich als König ausgibt, lehnt sich gegen den Kaiser auf. Und erst jetzt, bei der Gefahr für die eigene Karriere, gibt Pilatus nach. Er nimmt vor dem Prätorium auf dem Richterstuhl Platz. Und auf die Nachfrage, ob denn jetzt ihr König gekreuzigt werden sollte, antwortet die Menge, wir haben keinen König außer dem Kaiser. Das ist absurd. Ja, damit gibt die Volksmenge den Anspruch auf den Messias völlig preis. Sie wollen Jesus umbringen und dafür geben sie ihre messianischen Hoffnungen dran. Und da lieferte Pilatus ihnen den Jesus aus, damit er gekreuzigt würde. Allerdings hat Pilatus selbst gar kein Urteil gesprochen, sondern er überließ die Entscheidung der aufgehetzten Volksmenge. Die entschied sich, den Räuber und Aufrührer Barabbas freizubekommen statt Jesus. Pilatus wäscht seine Hände in Unschuld. Die Prozessführung des Pilatus wird immer wieder kritisiert. Pilatus ist korrupt, ja. Doch hat er meines Erachtens unter juristischen Gesichtspunkten weitgehend korrekt gehandelt. Pilatus verhört den Jesus, streng nach Vorschrift. Er will wissen, ob er der König der Juden ist. Das ist der Titel, der konnte nur vom Kaiser verliehen werden. Und das ist bei Jesus nur evident nicht der Fall. Wer sich den Königstitel anmaßt, missachtet die Vorrangstellung Roms gegenüber den Völkern in den Provinzen. Das ist ein Majestätsverbrechen. Auf Majestätsverbrechen steht die Todesstrafe. Der Angeklagte Jesus antwortet unklar. Du sagst es. Die Situation verkompliziert sich dadurch, dass Jesus wahrscheinlich Aramäisch gesprochen hat und seine Antwort dem Pilatus übersetzt werden musste. Die Evangelisten Markus und Matthäus interpretieren die Antwort Jesu als ein klares Ja. Demnach war Jesus aus der Perspektive des Pilatus geständig. Zu weiteren Vorwürfen schweigt Jesus nach dem Grundsatz, wer schweigt, stimmt zu, ist auch das von Pilatus als ein Schuldeingeständnis zu werten. Die Verurteilung zur Kreuzigung war also folgerichtig. Die Wahrheitsfrage ist Höhepunkt der johannäischen Passionsgeschichte. Es ist der Moment der höchsten Spannung. Mehrere typische Motive des Johannesevangeliums treten gleichzeitig auf. Das Verhör durch Pilatus ist ein philosophisches Gespräch, in dem Pilatus die Oberhand behalten will. Pilatus stellt die Fähigkeit des Menschen, Wahrheit zu erfassen, in Frage. Jesu Deutung, dass von ihm Wahrheit ausgeht, kann Pilatus nicht gelten lassen. Für ihn ist, wie für die meisten Menschen, Wahrheit relativ. Was ist Wahrheit? Die Frage bleibt unbeantwortet. Pilatus wendet sich ab, ohne auf eine Antwort zu warten. Sie ist ein Locus Classicus, eine feste Phrase für die Frage nach der Wahrheit als einem zentralen Thema der Philosophie und der Logik. Es bleibt unklar, wie der Inhalt des innerhalb des Prätoriums geführten Gespräches zwischen Jesus und Pilatus überhaupt nach draußen dringen konnte. Wir dürfen davon ausgehen, dass der Dialog von Johannes rekonstruiert und kunstvoll geformt wurde. Er kreist um die Begriffe Welt und Wahrheit. Dies sind zwei Schlüsselbegriffe des Johannes. Welt und Wahrheit, und das gilt noch umso mehr, als der Begriff Wahrheit bei Johannes ganz stark christologisch aufgeladen ist. Welche Aussage die Frage des Pilatus genau haben sollte, ist, wie wir gehört haben, umstritten. Die Frage bezeugt jedenfalls die Zweifel von Pilatus, die in den Evangelien nahezu durchgängig als Untugend gewertet wird. Pilatus steht mit seiner Frage außerhalb des Geistes der Heiligen Schrift. Und für die heutige Predigt muss die Wahrheit das zentrale Thema sein, deshalb auch die lange Vorrede. Das ist die Mitte der Perikope. Und auch dem Predigthörer muss die Frage gestellt werden, weißt du denn, was Wahrheit ist? Luther sah hinter der Frage des Pilatus den Zynismus des Machtmenschen. Er formuliert, ich denke, es sind heidnische Possen aus einem frechen Gewissen. So ist der Welt Lauf. Wahrheit kann man nicht leiden. Wer in der Welt leben will, verschweige die Wahrheit und bescheiße die Leute. Typisch Luther. Pilatus jedenfalls hat die Antwort von Jesus gar nicht erst abgewartet. Voltaire schrieb, es ist traurig für das Menschengeschlecht, dass Pilatus wegging, ohne die Antwort abzuwarten. Wir möchten doch wissen, was das ist, die Wahrheit. Pilatus war zu wenig neugierig. Und mit diesen Worten ist Voltaire genauso begriffsstutzig wie viele andere Menschen. Jesus hatte die Antwort doch gegeben. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge. Das sagt Jesus von sich. Jesus versteht seine ganze Existenz als ein einziges Wahrheitsgeschehen. Durch Jesus, durch das, was er sagt, was er tut, wie er ist, wird etwas bewahrheitet, also wahr gemacht. Welche Wahrheit wird da bezeugt? Wenn man in den Ursprachen der Bibel nachforscht, entdeckt man, dass gerade in dieser Episode der Passionsgeschichte die Grundfrage des biblischen Glaubens ausgetragen wird. Im griechischen Urtext steht für Wahrheit Aletheia, meist übersetzt mit Offenbarkeit, Offenlegen, noch besser wörtlich wiederzugeben mit Unvergessenheit. In Jesu Leben, Wirken und Sterben wird offengelegt, wie wird dem Vergessen entrissen, wer Gott ist und wer der Mensch ist und wie beide zueinander stehen. Alle Jesusgeschichten, wie die von den Heilungen und den Dämonenaustreibungen, vom Brot vermehren und dem Weinwunder, zeigen es. Die Begegnung Jesu mit Sündern wie Zachäus, der Ehebrecherin oder der Frau am Brunnen, setzen in lebendige Bilder und Szenen um, was Gott für den Menschen sein will. Die Quelle, aus der man leben und auch nach Niederlagen bestehen kann. Neuanfang, wenn sich einer verrannt hat in Illusionen. Anlass zu Fest und Überschwang aus der Entdeckung, dass da einer hinter allem steht, der für uns noch mehr übrig hat als nur das Nötige. Das ist die Wahrheit, für die Jesus mit Leib und Leben Zeugnis gibt. Mit Leib und Leben bis zum Tod gibt sich Jesus selbst dafür, dass Gott wirklich so ist, wie er bezeugt. Weil er dafür einsteht, dass selbst seine Vernichtung die Wahrheit über Gott nicht dementieren kann. Genau an dem Punkt wird das, was Wahrheit heißt, in der Passionsgeschichte des Johannes durchsichtig auf einen noch tieferen Grund. Im Aramäischen, der Muttersprache Jesu, und auch im Hebräischen des Alten Testaments steht, wo wir Griechisch Aletheia lesen und Deutsch Wahrheit sagen, das Wort Emuna. Emuna heißt wörtlich übersetzt Treue. Und Treue zieht sich wie ein Strom durch die ganze biblische Botschaft von Anbeginn. Es war Gottes Treue, Adam und Eva, die sich abgewandt hatten, nicht einfach fallen zu lassen. Noahs Arche, der Auszug aus Ägypten, die Errichtung des Königtums von David und Salomo, die Propheten, die immer wieder neu geschickt werden, alles treue Akte eines Gottes, dem nichts zu viel ist für seine Menschen. Niemals wird er uns fallen lassen. Man kann im Vertrauen auf diese Treue, Wahrheit, Treue, nicht nur leben, sondern auch sterben. Das ist die Wahrheit, für die Jesus Zeugnis ablegt und für die Pilatus keine Zeit mehr hatte. Und so komme ich nun zum Schluss wieder auf den Anfang zurück. Pilatus konnte mit Wahrheit nicht viel anfangen, da Politik für ihn wenig mit Wahrheit, aber viel mit Macht zu tun hatte. Möglicherweise wollte er sich dem Anspruch der Wahrheit entziehen und flüchtete in einen Agnostizismus, so wie es heute auch viele andere Menschen machen und glauben, damit alle Verantwortung von sich weisen zu können. Nach dem Zeugnis der Bibel ist Gott selbst wahr. Seine Wahrheit ist die Festigkeit und Verlässlichkeit, mit der er zu seinem Wort steht. Gott und sein Wort haben Bestand. Wer sein Leben auf dem aufbaut, was Gott sagt, der baut nicht auf Sand, sondern auf Fels und kann deshalb die Stürme des Lebens überstehen. Christus bezeugt diese Wahrheit Gottes. Er ist selbst diese Wahrheit. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Wer auf Christus hört und ihm folgt, der ist aus der Wahrheit. Merkt ihr was? Hier geht es offenbar um Existenzwahrheit. Wer auf Gottes Stimme hört, der wandelt in der Wahrheit. Dessen Leben kommt aus der Wahrheit. Wer auf Gott hört, der ist ein wahrer Mensch, da er die Eigentlichkeit seiner Bestimmung lebt. Weil die Wahrheit Jesus ist, gilt es, ihr zu gehorchen. Das Annehmen und Bleiben in dieser Wahrheit führt in die Freiheit und zum Leben. Wer Jesus nachfolgt, ordnet die eigenen Wünsche den Absichten Gottes unter und verwirklicht sich doch zugleich in höchstem Maße selbst. Da er so lebt, wie er leben soll, lebt er wirklich. Dem christlichen Glauben geht es um reflektierbare und prüfbare Inhalte. Auch die Wahrhaftigkeit ist für Christen ein hoher und viel zu oft nicht eingelöster Wahrheitstyp. Doch der Glaube an Gott ist nicht nur richtiges Wissen über Gott oder Aufrichtigkeit. Glaube an Gott bedeutet, in einer lebendigen und willentlichen Beziehung mit ihm zu leben. Das ist Wahrheit. Wohl dem Menschen, der mit David beten kann: Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Amen.